Angers, Juni 1470. Marguerite lachte ihn aus. Das ist wirklich ein drolliger Vorschlag. Es ist das Einzige, was uns zu tun übrig bleibt, Majestät, entgegnete Julien betont höflich. Ohne Vorwarnung schlug ihre Stimmung um und Marguerite zischte: Geh mir aus den Augen. Lauf zurück zu Warwick und richte ihm aus, ich wolle lieber an der Pest verrecken, als mich mit ihm zu verbünden. Vielleicht vergibt er dir die schlechte Nachricht, wenn du ihm gründlich die Stiefel leckst. Das hast du ja im Grunde seit jeher getan, nicht wahr? Hör auf damit, fuhr Julien sie an und machte einen Schritt auf sie zu. Sie ohrfeigte ihn. Julien war nicht sonderlich erschüttert, erst recht nicht überrascht. Fühlst du dich nun besser? Denkst du, jetzt bist du in der Lage, den Fakten ins Auge zu sehen, wie man es von einer Königin erwarten darf? Sie nahm den Weinbecher und schüttete Julien den Inhalt ins Gesicht. Fahr zur Hölle, du Verräter! Julien packte ihren Unterarm. Du verfluchtes Miststück! Sie sahen sich an. So nah waren sie sich seit Jahren nicht gewesen. Ein Funkeln trat in Marguerites Augen und für ein paar Herzschläge kam es Julien vor, als sei die Zeit 10 Jahre zurückgedreht. Ihr Blick verspottete ihn und forderte ihn heraus, genau wie früher. Und genau wie früher spürte er das kranke, zerstörerische Verlangen, die Versuchung, diesen königlichen Hochmut zu brechen. Doch irgendetwas hatte sich geändert. Er selbst, vermutete er. Er ließ sie los und der Moment war vorüber. »Wollen wir vielleicht ausnahmsweise einmal versuchen, vernünftig über diese Sache zu reden?« »Ich nehme an, das sagst du, weil die Reize meiner Jugend dahin sind.« »Nein, das sind sie nicht.« Marguerite war 40, 7 Jahre älter als er. Englische Frauen dieses Alters waren welk, viele gar alt und zahnlos. Marguerite hingegen schien über die Geheimnisse zu verfügen, die nur französischen Frauen bekannt waren. Ihre Haut war straff, die Zähne weiß, die Figur unverändert. Julien fand sie immer noch anziehend, und er gab sich keine Mühe, diese Erkenntnis vor ihr zu verbergen. »Also, was sagst du?« Marguerite ließ sich auf den Fenstersitz sinken und faltete die Hände im Schoß. »Wie geht es, Henry?« fragte sie abwesend. Julien trat zum Tisch, schöpfte Wasser aus der Waschschüssel und wusch sich den Wein vom Gesicht. »Ich denke, es geht ihm gut. Er wirkt hinfällig, doch sie behandeln ihn anständig und versorgen ihn mit Priestern und Mönchen. Mehr braucht er ja nicht, um zufrieden zu sein, denn er hat keinerlei Interesse mehr an der wirklichen Welt.« »Das hatte er nie«, sagte Marguerite. Es klang eher resigniert als wütend. »Nein«, stimmte Julien zu. Er zog sich einen Schemel heran, setzte sich ihr gegenüber und ergriff ihre Hände. »Denk darüber nach. Was er jetzt im Tower tut, könnte er in Westminster fortsetzen. Wir werden der Welt nicht weismachen, er regiere England. Das wird Edouard tun.« »Unter Warwicks Fuchtel«, fügte sie angewidert hinzu. »Warwick stellt eine Macht dar, gegen die kein König regieren kann. Aber dein Sohn wird kein Herrscher sein, der sich von seinen Lords bevormunden lässt, das weißt du. Niemand hat größeren Einfluss auf ihn als du. Auf dich wird er bereitwilliger hören als auf Warwick. Hör auf! Ich will nicht, dass du mich überzeugst. Hast du verstanden?« Julien verstand nur, dass er offenbar an Boden gewonnen hatte. Er glitt neben sie auf die Fensterbank. »Denk nicht, ich wüsste nicht, welch ein Opfer es für dich bedeutet. Aber Ned Biffert und viele andere, die diesem Plan zugestimmt haben, hassen Warwick so leidenschaftlich wie du. Trotzdem sind sie gewillt, die Zähne zusammenzubeißen. Für Edouards Zukunft. Weil sie darauf vertrauen, dass er das Recht wiederherstellt, weil sie ihm vertrauen. Ich bitte dich, stell dich nicht zwischen deinen Sohn und seine Krone. Niemand hat mehr Opfer gebracht als du und härter dafür gekämpft, dass er sie bekommt. Jetzt hat er die Chance. Lass sie uns nicht wegwerfen, nur weil 2 Jahrzehnte Feindschaft und Kränkungen zwischen dir und Warwick stehen.« Die Königin hörte ihm aufmerksam zu, doch ihre Miene war unmöglich zu deuten. »Er wird viel tun müssen, damit ich auch nur bereit wäre, öffentlich so zu tun, als hätte ich ihm vergeben«, murmelte sie. »Ich will, dass er vor mir niederkniet. Lange. Er muss mich um Vergebung bitten, mir huldigen und einen Treueschwur leisten.« »Er wird all das tun«, versicherte Julien und hoffte, dass es die Wahrheit war. »Vergiss nicht, seine Lage ist ebenso verzweifelt wie die unsere. Nur mit uns, genauer gesagt mit dir zusammen, kann er wiedererlangen, was er hatte und was er um jeden Preis will. Und glaub mir, für ihn ist es ebenso schwer wie für dich. Sein Hass auf dich steht dem deinen auf ihn in nichts nach. Aber nicht du musst dich vor ihm erniedrigen, sondern er vor dir. Er ließ die linke Hand ihren Arm hinaufgleiten über den Hals, dann wieder abwärts, verharrte einen Augenblick auf ihrer Brust. Stell es dir vor, Marguerite, der Earl of Warwick vor dir auf den Knien. Was sollen wir sagen? Ein Viertelstündchen? Er zog sie auf seinen Schoß und sie ließ es sich gefallen. Eine halbe Stunde? Flüsterte Julian, nahm ihr Ohrläppchen behutsam zwischen die Zähne und raffte ihre Röcke langsam mit der linken. Und du wirst vor ihm sitzen, turmhoch auf einem Thronsessel. Seine Hand glitt zwischen ihre Schenkel, die Marguerite einladend öffnete. Du wirst nichts anderes tun müssen, als ein Gesicht königlicher Würde aufzusetzen, und dann kannst du dich an seinem Anblick weiden, solange du willst. Du kannst dir alle Zeit lassen, die du brauchst, um deine Rache zu nehmen, während seine Knie mit jedem Atemzug schlimmer schmerzen und seine Demütigung immer unerträglicher wird. Oh Gott, mach weiter! Julian wusste nicht, ob sie die Aktivitäten seiner Hand meinte oder das schöne Bild, das er ihr mit seinen Worten malte. Er grinste verstohlen und dachte, »Gott, vergib mir meinen Ehebruch, aber ich tu's für England, Ehrenwort.« Sich selbst musste er indessen eingestehen, dass das nur die halbe Wahrheit war. Er wollte Marguerite noch ein letztes Mal, um sie einmal zu seinen Bedingungen zu haben, ohne dass sie Macht über ihn ausübte. Er stand auf und zog sie zum Bett hinüber. »Du kannst ganz allein mit ihm sein, während sich diese Szene abspielt, oder du kannst Zuschauer dazu bitten«, fuhr er fort, während er die Königin aufs Bett beförderte. »Weiter, Julian, erzähl mir mehr.« Also beschrieb er ihr die Szene mit immer neuen Details, während er zuerst sie und dann sich selbst auszog. Er glitt zwischen ihre Schenkel und sie verschränkte die Arme in seinem Nacken. »Genug geredet, my lord.« Julian spürte ihre gefährlichen Nägel sacht über seine Schultern streichen, wie eine Warnung. »Aber du wirst seine Huldigung und seinen Eid annehmen, nicht wahr?« fragte er. Sie nickte ungeduldig. »Lass mich oben liegen.« »Nein. Versprich mir, dass du dieses Bündnis mit Warwick eingehen wirst und es dir nicht anders überlegst. Schwöre es.« »Ich schwöre, mein Lord«, erklärte sie mit einem mutwilligen Lächeln. Dann schlug sie die Krallen in seine Schultern. »Hoch und heilig!«